Ja, bevor wir reingehen in das Thema heute Morgen, vielleicht auch nochmal so eine Wahrheit, die wichtig ist. Wir haben gestern auf der Urlaubsrückreise unsere Tochter von Ingolstadt mitgenommen und nicht nur Madeline, sondern auch den kleinen Enkelsohn. Und er kennt nur die eine Wahrheit, dass er geliebt ist. Der kennt doch keine Lüge, dass wenn er schlechte Note heimbringt, er dann irgendwelche andere Dinge tun muss oder wenn er was weiß ich was getan hat. Er kennt nur die Wahrheit. Mich schaut jemand an. Sein Lächeln strahlt über ihm und er weiß sich geliebt. Und der wacht morgens auf und er strahlt. Der geht abends ins Bett wie geschnorbene Zähne und schäkert noch umeinander. Und der kennt nur diese Wahrheit. Und diese kleinen Kinder haben noch keine Identität, sondern die wächst einfach nur durch das, dass sie jemanden beobachten. Und das hat mich nochmal so ermutigt, auch der Lobpreisband, wenn es ja morgen gehabt, auf Jesus zu sehen. Mal weg von mir und wie geht's mir, sondern ihn einfach anzuschauen und uns über ihn zu definieren. Und er ist immer noch der gleiche Gott und er lebt im neuen Bund in einer Beziehung mit uns, wo er sich mit uns versöhnt hat. Wir brauchen uns mit ihm nicht mehr versöhnen, das ist getan. Wir brauchen halt nicht irgendwas gut machen, dass er über mich lächelt. Und wo ich den kleinen Marvin angeschaut habe, auch heute Morgen, bevor ich hierher bin, da denke ich, ja, der weiß genau diese Wahrheit und ich hoffe, dass er sie in dieser Welt, wo so viele Lüge reinströmen und auch wir als Eltern oft versagt haben, dass er die Wahrheit tief, tief im Herzen trägt. Und dazu möchte ich uns ermutigen, warum Zeiten mit Jesus in seiner Gegenwart so wichtig sind. Egal ob hier im Lobpreis oder auf dem Kopfhörer, wenn ihr im Auto fahrt, zu wissen, sein Lächeln strahlt wirklich über mir, weil der Schuldbrief, der gegen mich ausgestellt war, der ist getilgt. Es gibt keinen Schuldbrief mehr, der gegen mich irgendwo mich aus der Gnade rauswerfen könnte. Das heißt nicht, dass ich mit meinem fehlerhaften Verhalten nicht auf eine gute Art umgehe und gewisse Dinge klarstelle. Aber dieses tiefe Verdammnisgefühl in mir, das darf zum Ende kommen. Ja, und ich bin überwältigt von dem kleinen jungen Mann. Und gucken wir mal, das wäre liebe Grüße von Martina, die ist heute noch daheim mit der Madeline, ein bisschen gucken, wie sie das alles einfühlt, wenn er plötzlich in eine neue Umgebung ist. Genau. Okay. Gottes Wille für unser Leben ist, dass der Pointer tut. Ne? Ah. Gottes Wille für mein und dein Leben ist das Beste, was uns passieren kann. Im Willen Gottes zu leben, zu sein, ist das, was mich am meisten erfüllt, was am meisten Sinn gibt in unserem Leben. Und in Jesus sehen wir das zur Vollendung. In Jesus sehen wir, dass er mit dem, was er getan hat, in allem voll im Willen Gottes war. Und dieses Thema, vor der Sommerpause angefangen, nehmt es heute noch mal ein bisschen mit auf. Das kann ganz unterschiedliche Gefühle hervorrufen. Der Wille Gottes für mein Leben, um Gottes Willen. Ja, das sagt man so häufig, um Gottes Wille, wenn das und das passiert, was das in uns auslöst, kann ganz unterschiedlich sein. Und ich möchte uns einladen, im Willen Gottes wirklich das Beste zu sehen, was uns passieren kann. Mittendrin zu sein. Und beim Willen Gottes, und das ist mir nochmal so wichtig, da geht es nicht darum, was ich jetzt für ihn tun kann, damit es endlich gut ist zwischen mir und ihm, sondern es geht letztlich nur darum, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle, dass er durch mich und durch uns tun kann, was er tun möchte. Und das nimmt so den Druck raus. Das nimmt so dieses, ich muss jetzt was für ihn tun. Es geht darum, was er durch uns tun kann. Und das war das Leben von Jesus. Jesus sagt, ich kann nichts von mir selber aus tun, sondern nur, was der Vater durch mich wirkt. Und das nimmt uns irgendwie auf eine gute Art raus aus der Nummer und sind trotzdem mittendrin. Und das war so grob die Zusammenfassung von den letzten Predigten vor der Sommerpause. Möchte daran heute mit einer ganz anderen Person nachher ein bisschen weitergehen, dran anknüpfen. Aber so der Wille Gottes ist was ganz Zentrales. Zum einen mal für jeden persönlich ganz individuell. Was bedeutet das für mein persönliches Leben? Was ist Gottes Wille für mein Leben? So ganz spezifisch. Ist eine Schule zu gründen? Ist eine Eigenständigkeit? Ist eine missionarische Irgendwas-Tätigkeit? Was ist Gottes Wille? So ganz spezifisch für mich persönlich. Dann lade ich euch ein, geht mal ins Gebet, ins Gespräch mit jemand anders, mit einem Freund, Bruder, Coaching-Gespräch, was weiß ich, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um zu sagen, was hat Gott in mein Leben reingelegt, was ist ganz spezifisch Gottes Wille für mich, damit ich da drin echt zur Erfüllung kommt, damit Frucht entsteht, die mich überdauert. Und dann gibt es aber so einen ganz allgemeinen Wille Gottes. Und dann finden wir bei Jesus eine ganz viele Aussage. Jesus hat ganz viel darüber geredet, was Gottes Wille ist. Und eines vorneweg, und ist mir ganz wichtig, ist eine Aussage von Jesus, wo er sagt, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tage werde ich ihn auferwecken. Mir tut es so gut zu spüren, dieser tiefe innere Wille Gottes ist Beziehung zwischen seinen Geschöpfen und ihm als Papa. Und er wünscht sich, dass jeder, der diesen Sohn Jesus sieht, dadurch das ewige Leben hat und in diese Beziehung zurückkommt. Wir haben mal so, wie so ein Damoklesschwert über uns, um den Wille Gottes. Was bedeutet denn das und überfordert mich das? Der allertiefste Wille Gottes ist, mit seiner Schöpfung versöhnt zu leben. Und ich habe mir die Frage gestellt, und das ist so ein bisschen auch meine Challenge gewesen vom Urlaub, was haben wir als offene Tür, wo bieten wir Möglichkeiten, dass Menschen Jesus sehen und auch an einen Glaube zu ihm kommen? Was für Möglichkeiten bieten wir im Gottesdienst oder irgendwo anders? Das war so ein bisschen die Frage, wie setzen wir das praktisch um, wenn das wirklich Gottes Wille ist, dass nicht nur ich, Peter, gerettet werde, sondern auch mein Nachbar, der Rolf, mit dem ich gerade oft im Gespräch bin. Was bedeutet das für uns als offene Tür, wenn Jesus sagt, der Wille des Vaters ist, dass jeder an den Sohn glaubt, an ihn sieht. Und der Paulus, der greift es später noch mal ein bisschen auf, im Timotheusbrief. Gott will, schreibt der Paulus, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit, nämlich Jesus als Person, kennen. Und dann schreibt er, was es nämlich ist. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Man sieht es manchmal ein bisschen Exegese von der Bibel her, dass jemand einen Vers beginnt mit der Wahrheit, beschreibt dann was und schließt den Vers wieder ab mit dieser Wahrheit. Man sieht es manchmal in den Psalmen oder beim Paulus, der hat manchmal ganz verzwickte Bibelvers. Weißt du, wie es euch geht mit Paulus? Römerbrief, Katastrophe manchmal, oder? Da muss ich richtig in Word den Text reinhauen und dann deutsche Komma, ach, dann heißt es das und dann da ein Komma. Es ist nicht ganz so einfach, den Paulus in seiner Sprachgestaltung da zu verstehen. Aber hier sieht man so ein bisschen deutlich, er steigt ein und sagt, Gott will. Also was will denn Gott so ganz allgemein? Und wie wir das dann praktisch umsetzen, das gibt dann eine Frage, wie tun wir denn das jetzt? Aber er will, dass alle Menschen gerettet werden, nicht nur die, die wir mögen, nicht nur die, die die gleiche politische Gesinnung tragen wie wir, nicht nur die, die gleich über Geschlechtlichkeit denken wie wir, sondern er will genau die retten, die vielleicht ganz anders denken. Er will die retten, die ihn noch nicht kennen. Und er will, dass sie die Wahrheit, nämlich Jesus, erkennen. Er will, dass sie ihn als Vermittler erkennen. Er will, dass sie checken, da kam jemand, der hat für mich das Lösegeld zahlt, damit ich in einer Beziehung mit meinem Schöpfer leben kann. Und dann sagt Paulus am Ende wieder, und den Beweis hat Gott durch Jesus erbracht, dass Gott nämlich alle retten will. Und ich empfinde, da ist nicht nur Wahrheit drin, die uns einen Frieden gibt, sondern gleichzeitig auch einen Auftrag. Und da ist was Missionales drin, wo ich empfinde, dass wir als offene Tür darüber nachdenken dürfen, werden wir dem ein Stück weit gerecht in dem, wie wir Gemeinde leben. Oder haben wir das ein bisschen aus dem Blick verloren, dass es Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. Und darf uns Jesus wieder neu ermutigen, zu sagen, hey, offene Tür, es gibt so viele Menschen, die mich noch nicht kennen. Und ich habe euch hier was an die Hand gegeben, nämlich diese Wahrheit, mich selber. Und ich habe das heute Morgen ein bisschen provokativ drin, um ein bisschen aufzuwecken. Ja. Das Wort barrierefrei taucht gerade überall auf. Nicht nur, wo es wirklich Barrieren gibt vor Rollstuhlfahrer oder Menschen mit einem Handicap. Mein Word-Dokument, da steht dann drin, ist das barrierefrei erstellt. Ich frage mich immer, was das bedeutet, wenn Microsoft von barrierefrei spricht in einem in einer Excel-Tabelle, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, gern, Bernd.
Wenn jemand zum Beispiel schlecht sieht oder schlecht hört,
ja.
Also
wenn jemand schlecht sieht oder schlecht hört, gibt es technische Möglichkeiten, das zu unterstützen. Das ist Barrierefreiheit im Digitalen. Okay, mag sein. So ein bisschen meine Challenge heute Morgen ist, wie barrierefrei ist die mir als offene Tür? Ja? Ich auch, natürlich. Ich spreche immer beide an. Viele sagen, wenn ich vom Missional rede, sagt, hey, ich bin doch schon Missional, ich gehe auf Schatzsuche drum und dran. Bitte nicht aus dem Mangel raus des Hörens, sondern zu sagen, jetzt auch wir als offene Tür, wie barrierefrei sind wir denn? Ja, also wie hoch sind unsere Hürden, dass jemand sich reintraut in den Lader? Haben wir da unten einen Begrüßungsdienst, der sagt, du komm, das sind keine komischen Menschen, die jetzt irgendwas Komisches mit dir machen, sondern das sind ganz normal, die gehen auf Toilette, wenn sie mal müssen. Da stinkt es auch, wenn sie den Pups lassen. Ja, das sind keine Heilige, die diese ganze irdische Bedürfnisse schon hinter sich gelassen haben. Ich weiß noch, wo wir gestartet sind mit der offenen Tür, hatten wir einen Jugendalpha und wir hatten dann vor, ein Alpha-Wochenende mit den Teens zu machen. Haben wir dann auch gemacht und manche Eltern haben die Kinder nicht angemeldet, weil sie nicht gewusst haben, wisst ihr es noch? Was passiert hier mit meinen Kindern? Verstehe ich total. Und ich weiß nicht, wenn Menschen hier einladen, was sie dann denken, was hier passiert mit ihnen. Und ich meine es wirklich nicht provokativ, spaßig irgendwie, sondern ich stelle mir die Frage seit Monaten wirklich, wie barrierefrei bin ich, Peter? Ich gebe dir vollkommen recht, Martin. Und wie barrierefrei sind wir als offene Tür? Wo haben wir wirklich eine offene Tür, wo Menschen reinkommen und es geht nicht darum, dass sie sich wohlfühlen und hier seelisch betriefelt werden, sondern wo sie sich mal trauen, überhaupt erst reinzukommen. Ja. Früher haben wir es über Alpha-Kurse gemacht, drum und dran, auch manchmal mehr oder weniger erfolgreich, aber lass uns die Frage nochmal bewegen. Wenn Jesus wirklich und Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, wo können wir einen barrierefreien Eingang in die offene Tür schaffen, um wenigstens, wird Paulus sagen, ein paar zu gewinnen für Jesus Christus? Und vielleicht darf uns das auch die nächsten Wochen und Monate so ein bisschen im Herzen bewegen. Wie kann das wirklich praktisch aussehen, dass wir hier nicht miteinander alt werden und sterben und irgendwie glücklich sind, dass es uns gibt oder auch nicht, irgendwie doch unzufrieden sind, sondern wo ist dieser missionale Herzschlag von Jesus in uns ganz praktisch noch sichtbar? Und wo dürfen wir das aufnehmen, um vielleicht eine positive Energie draus zu nehmen, zu sagen, ja, wir haben das wieder auf dem Herzen. Wir möchten Raum schaffen, dass Menschen so einfach wie möglich diesem Jesus begegnen können. Und wir haben hier irgendwelche Räume, Angebote, was auch immer, wo das stattfinden kann. Und wo müssen wir eine heilige Kuh schlachten, weil sie einfach so eine hohe Barriere ist, dass jemand sagt, oh, da gehe ich nie mehr hin. Hat mich völlig überfordert. Ja. Und dann sagt Jesus von sich, und dann schließe ich so ein bisschen meine Zusammenfassung ab, und dann gehen wir zu einer ganz interessanten Person heute Morgen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Jesus hat einen klaren Fokus. Das heißt, es geht nicht um mich, meine Maslow'sche Bedürfnispyramide, sondern es geht darum, dass ich den Willen des Vaters tue. Und der Gag dabei ist, dass wenn ich im Willen Gottes bin, dass es mir dann automatisch gut geht. Dass wenn ich im Willen Gottes lebe, dass er all meine Bedürfnisse da drin deckt und sieht. Auf ihn zu schauen, bringt immer was zurück in meine Seele rein, das mich total erfüllt. Und das ist das Geheimnis da drin, dass ich da nicht zu kurz komme, wenn es um den Willen des Vaters geht. Und Jesus hatte nur das eine im Sinn, was ist der Wille des Vaters? Wisst ihr, er war keiner Not verpflichtet. Jesus hat sich nicht verpflichtet, die Sünde auf der Welt auszurotten, nein. Er hat sich auch nicht verpflichtet, alle Krankheiten auszurotten. Nein, das Wort verpflichtet ist ein bisschen vielleicht schwierig einzuordnen. Ich habe mich mal vor zwei Jahren bei der Bundeswehr verpflichtet. Ich war praktisch Allzeitsoldat. Ja. Und Jesus, er hatte eine Verpflichtung. Das war der Wille des Vaters. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Tochter des Jairus, die war krank, todkrank. Und Jesus ging hin in das Haus von Jairus und hat diese Tochter auferweckt. Er hat hunderte von Menschen stehen lassen, um zu dieser einen Person zu gehen. Ja? Er war nicht der Menschenmasse verpflichtet, jetzt irgendwas zu tun, spektakulärer, sondern Er wusste, jetzt ist die Tochter vom Jairus dran, sie zu heilen. Später Zeit war so ein Mann auf dem Baum, Maulbeerbaum, ein Kleinwüchsiger, der hieß Zachäus. Und Jesus hat gesagt, weißt du was? Die hunderte, tausende von Menschen, die hier gerade mit mir unterwegs sind, die sind mir jetzt gerade völlig egal. Ich komme zu dir, Zachäus, in dein Haus und ich will heute mit dir Gemeinschaft haben. Jesus wusste in jeder Situation, was ist jetzt der Wille Gottes? Und er war keinem Mensch verpflichtet, irgendjemand glücklich zu machen. Er war allein dem verpflichtet, was Gott spezifisch als sein Wille jetzt gerade für den Augenblick hatte. Und das ist seine Abhängigkeit, der mit Gott gelebt hat. Ich bin da immer noch dran. Und Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Wie hätte er in dem Augenblick sehen, dass er jetzt zum Zachäus geht? Ich kann mir es nur irgendwie vorstellen, dass er im Herzen eine Klarheit hatte, jetzt dieser Mann. So ab und zu habe ich so Momente, wo ich denke, das ist jetzt vom Heiligen Geist und ich lade uns dazu ein, dem wirklich nachzuspüren und zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wir haben uns das vorgenommen, als Leitungsteam haben wir immer diskutiert, Jesus muss in jeder Predigt irgendwie auftauchen. Und Jesus sehen wir, auch wenn wir über das Alte Testament predigen, komme ich gleich drauf, immer wieder als die Bestätigung von allem, was in der Bibel da ist. Ja, kommen wir zu einer ganz interessanten Person heute Morgen, aus dem Alten Testament. Eine Person, die hatte eine klare Berufung Gottes. Da war ein Wille Gottes ganz klar auf dieser Person drauf, auf seinem Leben. Und er ahnte von dieser Berufung. Und dann gab es einen entscheidenden Moment in seinem Leben, wo dieser Not, die er wahrgenommen hat, mehr verpflichtet war als diesem Willen Gottes. Er wurde überwältigt von einer Situation, die ihn zu einer Tat hat schreiten lassen, die er hinterher am liebsten rückgängig gemacht hätte. Ja? Wo ich da auf dem 4000er Oberwart schon, ich habe gedacht, warum um Gottes Willen bin ich denn da hoch? Ich komme hier nie mehr runter. Manchmal gibt es Situationen, wo du denkst, was in alles in der Welt hat mich zu dieser Tat emotional denn verleitet? Jetzt gucken wir eure Geschichte an, ja schon, um wen es gehen könnte, von dieser alte testamentliche Helden Gottes. Es geht um Mose heute Morgen. Es geht um diesen Mann, der als kleines Kind in ein Schilfbötchen da reingepackt wurde von seiner Mama, weil der Pharao beschlossen hat, alle Erstgeborene ausrotten zu lassen, weil da irgendwie der Befreier kommen sollte. Und die Mama war weise und klug und hat den kleinen Jungen verpackt, dachte, ich versuche irgendwie sein Leben zu retten. Und die Tochter vom Pharao, die gerade Bader war, da kam zufällig dann das kleine Schiffle vorbei und der hat ihn rausgeholt. Und dann war gleich noch die Schwester dabei von Mose, die hat gesagt, du, wenn du jemanden zum Stiller brauchst, ich weiß jemand. Und dann war der Mose dann auch zeitlang bei der Mama wieder und können die interessante Geschichte von Mose einfach mal nachlesen. Und Mose wuchs dann im Palast vom Pharao später auf, aber er wusste auch, er war nicht ursprünglich geborener Ägypter, er war hier Adoptivsohn in der Familie. Und ich glaube, er ahnte, dass da was ganz Großes auf seinem Leben drauf ist. Und dann kam eine Situation, und da lesen wir jetzt, was in der Bibel drinsteht, wo ganz entscheidend war. 2. Mose 2, Vers 11. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern, als er wusste, das sind seine Brüder daraus, er ist Hebräer, und sah ihre Lasten und nahm wahr, dass ein Ägypter seinen hebräischen Bruder erschlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eine Ungerechtigkeit, die bringt uns manchmal innerlich dazu, Dinge zu tun, die zwar in dem Augenblick wie richtig sind, aber die gegen später, oh, kann ich es irgendwie rückgängig machen? Also wenn jemand tot ist, ich meine, vielleicht hat er versucht, ihn von den Toten aufzuerwecken, aber er hat was getan, wo er hinterher gemerkt hat, da ist echt was schiefgelaufen. Und da ist ein entscheidender Satz drin. Mose schaute sich nach allen Seiten um. Bloß eines tat er nicht in dem Augenblick. Er sah nicht nach oben. Jetzt wissen wir alle, Gott wohnt nicht oben, in der unsichtbaren Welt. Aber symbolisch war das genau das Thema von Mose. Er sah die Not, Er sah seine Brüder, er sah ihre Lasten. Er wusste irgendwie, dass er auserkoren war, weil er am Palast vom Pharao aufgewachsen ist, hier dieser Not ein Ende zu bringen. Aber er tat es menschlich. Er tat es nicht in der Abhängigkeit zu Gott. Und er erschlug diesen Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Die Not überkam ihn. Und er wurde vor Gottes Gegenwart unempfindlich, weil ihn die menschliche Sicht so übereingenommen hat. Und ich kenne mich, ich weiß, wie es euch geht. Über manche Dinge sollte man eine Nacht schlafen, bevor man es tut, gell? Manchmal nehme ich mir die Nacht auch nicht. Aber wenn sich der Mose sicher gewesen wäre, den Ägypter zu erschlagen, ist jetzt Gottes Wille, dann hätte er nicht nach alle Seiten gucken müssen. Wenn der Mose gewusst hätte, das ist jetzt Gottes Antwort, um sein Volk zu befreien, ich erschlage den Ägypter und dann gibt es hier Rambazamba und dann gibt es die Revolution, dann hätte er nicht nach alle Seiten geguckt, ob ihn irgendjemand dabei beobachtet, oder? Wenn er sich sicher gewesen wäre, das ist Gottes Wille, dann hätte er sich die Blicke um sich herum sparen können, dann hätte der Blick nach oben gereicht. Aber Mose war irgendwie aus dem Gleichgewicht. Die Emotionen haben ihn irgendwie überrannt. Und vielleicht hat er gedacht, okay, er ist aufgewachsen, er hat die Macht, er ist ja Adoptivsohn vom Pharao. Er kann das jetzt tun, weil er es menschlich tun kann. Und er geriet in die Falle, den Willen Gottes menschlich irgendwie versuchen umzusetzen. Und die Einladung an uns heute Morgen ist, lass uns nach oben schauen, um sicher zu sein, das ist Gottes Wille jetzt für mein Leben. Und dann brauchst du den Blick auf die Seite, was denken jetzt Leute, wenn ich das tue, den brauchst du dann nicht. Weil da innerlich eine Bestätigung da ist. Und wir haben ja so ein bisschen mal berichtet mit Saatprojekten, wie können wir als offene Tür vielleicht auch irgendwo sichtbar werden, nicht um jetzt irgendwas zu tun, sondern zu sagen, Gott, was ist dein Wille für uns als offene Tür? Und dann darf es nicht darum gehen, jetzt irgendeiner Not zu begegnen, um irgendeinen Ägypter zu erschlagen, so sinnbildlich, sondern zu fragen, Gott, was ist auf deinem Herzen? Weil nicht die Not darf uns leiten, sondern nur das, was in Gottes Herz geboren ist. Und ich habe ein tolles Buch gelesen, wenn ihr den Willen Gottes erforschen wollt, dann geht in sein Herz, weil darin ist Gottes Berufung und sein Wille geboren. Und ich weiß noch, Ute, wo du da vorne saß und der eine vom, wie hieß die Organisation, Ulrike, helf mir geschwind. Der Johannes Oswald war das von Hoffnungs irgendwas? Nee. Ach. Stoffwechsel, genau, Stoffwechsel. Der hat die Ute nach vorne geholt, die saß da und hat gesagt, jetzt dusch mal so den Kopf nach vorne. Und der hat dann einmal Wasser genommen, hat den der Ute über den Kopf geschüttet. Die hat von nichts gewusst und dann hat ihr den Kopf gewaschen, ohne sie vorher zu fragen, willst du überhaupt, dass ich dir den Kopf wasche, gell? Und manchmal tun wir das, wir tun Dinge an andere Menschen an, die das gar nicht wollen, wenn wir da gerade eine Not sehen, ich meine, deine Haare haben jetzt nicht unbedingt schlecht ausgesehen an dem Abend. Aber dann tun wir manchmal menschlich Dinge, die Gott jetzt in dem Augenblick gar nicht will. Aber wenn Gott will, wie die eine Geschichte da von Brasilien, dass wir zur Polizeistation gehen und dort die Toiletten putzen, um die Polizei zu ehren und hinterher entsteht dann wie eine Art Erweckung daraus, dann ist es gut, die Toilette auf der Polizeistation mal zu putzen. Ich weiß, ob das der Nagel jetzt dran ist. Aber die Frage ist immer, was ist unsere Ausrichtung? Und das Einzige, wozu uns ich ermutige, ist, lass uns Gott zur Verfügung zu stellen, dass er durch uns das tun kann, was er durch uns tun möchte. Und nicht, was wir für ihn tun können. Wenn der Bernd eine Schule gründet, um es für Gott zu tun, dann guckt er nur nach alle Seiten um. Aber wenn es klar ist, das ist von Gott her, dann ist es eine ganz andere Nummer. Dann leidet nicht die Not von einem ganz schlechten Bildungssystem, sondern dann leidet die Berufung, was hat Gott mit Bildung vor. Und das kann äußerlich gleich aussehen, aber im Herzen ist ein komplett anderer Motivationsschub dahinter. Und Mose hat die Not mit der Berufung und dem Willen Gottes verwechselt. Er war aus dem Gleichgewicht. Und ich kann es verstehen. Ich kann es total verstehen. Ich sage das nicht überheblich oder irgendwas. Und Gott hat ihn in der Situation in eine Auszeit geschickt, weil er gewusst hat, so kann der Mose mein Volk nicht befreien. Da braucht es was, das im Herzen im Mose wächst. Markus? Nichts sagt. Da brauchst du eine Reife, und eine Demut, die diesen jungen, leidenschaftlichen Mann in eine Situation bringt und in eine Fähigkeit bringt, das Volk auf die Art herauszuholen aus Ägypten, wie Gott das schon immer vorhatte. Und dann ging Mose in eine Auszeit und die dauerte 40 Jahre. Ja, und Liane ist ein bisschen mit interessant, weil wo die Gemeindefreizeit hier war, kam der brennende Dornbusch, auf den kommen wir gleich. Ich war jetzt 40 Jahre beim Daimler, Martina auch, so das Thema 40 beschäftigt mich gerade, deswegen beschäftigt mich auch zu der Predigt und trotzdem ist da was Allgemeines drin. Mose war 40 Jahre in der Auszeit. 40 Jahre, ich weiß nicht, was die mit einem machen. Ich weiß nicht, was das mit einem macht, wenn du einen Ägypter erschlagen hast, aus dem Land fliehen musst, weil wanted, dead or alive, stand über Mose seinem Leben, weiß nicht, ob ihr das aus der Western kennt, ja, gesucht, lebendig oder tot, wahrscheinlich irgendein Preisgeld ausgeschrieben gewesen über den Mose, er floh, um am Leben zu bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, er hat den Glauben an seine Berufung verloren. Ich könnte mir vorstellen, Mose hat den Glauben daran, dass er wirklich berufen war, Ägypten, sein Volk aus Ägypten herauszurufen, dass er den verloren hat. Aber ich weiß eins, Gott hat es nicht. Gott sei Dank hat Gott die Berufung nicht von Mose genommen. Und mal egal, wo du gerade steckst in deinem Leben, wo ich gerade stecke, wenn Gott eine Berufung ausgesprochen hat, dann nimmt er die nicht weg, nur weil wir in irgendeiner Situation versagt haben. Und das ist die Hoffnung in der Botschaft heute Morgen drin, von Mose. Und ich komme gleich noch zum Petrus als Abschluss. Und Mose war bei seinem Schwiegervater. Also die Auszeit hat da was Gutes gehabt, der hat seine Frau kennengelernt. Mose kam innerlich zur Demut, auch zu einer gewissen Reife. Und dann kam die Situation. Und ich lese uns die einfach mal vor, was dann geschah. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen. Warum der Busch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränge habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich? Wer bin ich? Ich habe einen Ägypter erschlagen. Ich bin disqualifiziert, Gott. Ich habe mich vor deine Augen komplett aus der Nummer raus disqualifiziert. Meine Emotionen sind mit mir durch. Ich habe Scheiße gebaut. Ich? Du? Mich? Rufen? Mich Versager? Mose? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und Gott sprach, alles, was du jemals wissen musst, wenn ich dich beauftrage, ich bin mit dir. Ich will mit dir sein. Das ist alles, was es braucht, wenn es um den Willen Gottes geht. Und in dem Augenblick, da geschah Wiederherstellung. Da war ein zerbrochener Mose mit seiner Disqualifikation, 40 Jahre Auszeit. Und Gott sagt, jetzt geht's, geh. Weil ich habe die Not gesehen. du musst Ägypten, du musst deine israelitischen Brüder nicht retten. Ich habe ihr Elend gesehen. Ich will sie befreien. Und ich will es durch dich tun. Ich will nicht mehr, dass du es für mich tust und du der Retter bist, sondern das Herz von Mose hier ist jetzt bereit, dass Gott durch ihn wirkt. Und in dem Bondusch, genau. Jetzt bin ich wieder so weit, dass ich mich wieder überhole. Das passiert automatisch. Das ist echt, hinterher merke ich es immer, denke ich, Bondusch, genau. Im Dornbusch, da stecken ein paar wichtige Botschaften für uns. Und die eine ist, Mose reagiert auf die Erscheinung. Also der Dornbusch brennt. Mose sieht es und dann macht er was Entscheidendes. Er geht hin auf diesen Dornbusch zu, auf dieses Feuer, das da brennt. Also er kommt aus seiner Versagenspassivität raus und sagt, okay, ich gucke mir das mal an, was da so interessant brennt. Und nicht verbrennt. Und ich glaube, das ist unsere Einladung auch an uns heute Morgen zu sagen, so wie Mose in der Auszeit wieder einen Schritt getan hat, aus seinem Versagen oder aus Passivität raus, egal wo du oder ich wir gerade stecken, einen Schritt auf diesen Gott zuzutun, weil er wartet nur drauf, dass wir in sein Herz kommen. Das ist was, das wir tun dürfen und müssen. Das nimmt uns keiner ab. Aber das Feuer im Dornbusch, das brennt und das wartet da drauf. Und die zweite gute Botschaft ist, das war nicht irgendein magischer Dornbusch. Das war irgend so vielleicht ein verkrüppeltes Ding, das da irgendwo stand. Das Entscheidende in dem Dornbusch war das Feuer. Und ich habe ein paar Gedanken, die ich euch heute Morgen mitteile aus dem Buch raus. Wirklich eine tolle Resturlaubsempfehlung. Ich lese es jetzt seit 20 Jahren immer wieder. Christus in euch, die Dynamik des Lebens. Und er schreibt ein Kapitel, deswegen komme ich da drauf. Jeder alte Dornbusch ist zu gebrauchen. Jetzt haben wir ein Durchschnittsalter von 28. Jeder verkrüppelte Dornbusch ist zu gebrauchen, wenn er sich dem Feuer zur Verfügung stellt. Und nur darum geht es in der Nachfolge. Ich stelle mich Gott zur Verfügung für das, was er durch mich tun will. Und dann bin ich auf der einen Seite aus der Nummer draußen, weil Gott es tut, und auf der anderen Seite bin ich voll in der Nummer drin, weil Gott es durch mich tut. Ja, Gott ist nicht zum Pharao, sondern Gott ist durch einen Mose zum Pharao. Aber da war ein Motivationswechsel dahinter, dass Mose wusste, ich kann es nicht von mir aus tun. Wenn es ich menschlich löse, Ägypter zu befreien, dann endet es im Bürgerkrieg. Und wenn Gott es tut, dann endet, dass er am Ende noch das Rote Meer teilt und dass Israel wirklich ins Land Kanaan kommt. Das sind so wichtige Botschaften drin in dieser Geschichte vom Alten Testament. Mich ergreift das neu, wo ich denke, wo bin ich dieser Dornbusch und wo darf ich wieder sagen, ja, Gott, ich gehe einen Schritt auf dich zu. Was ist deine Berufung, dein spezifischer Wille für mich? Und dass mir als Gemeinde vielleicht neu sage, so wie wir da sind, mit alle Stärke, Schwäche und andere Vorstellungen, Gott, wo sind wir in einer Auszeit oder wie auch immer, wo du uns berufen möchtest und Dinge durch uns tun möchtest, für die wir nur eines tun, uns dir zur Verfügung zu stellen. Und Gott verändert sein Wesen nicht und das begeistert mich an der Bibel. Es gibt verschiedene Bündnisse, warum er in verschiedene Abschnitte anders reagiert, aber er ist immer der gleiche Gott. Und in Jesus sehen wir das alles vollendet. Und nicht nur, weil ich ähnlich heiße wie der Typ, sehe nicht ganz so gut aus wie der Schauspieler, ich weiß, bin auch nicht so muskulös für seine Bilder, aber Petrus und Peter hängt ein bisschen zusammen und so die Geschichte ist auch ein bisschen meine, vielleicht ist es auch eure Geschichte, aber wenn er nicht Peter heißt und ich liebe die Chosen und die Schauspieler und dieser Petrus ist einfach einer, der hat auch so ein bisschen menschlich versucht zu tun, was Jesus eigentlich nur durch ihn tun wollte. Es endete damit, dass er einen römischen Soldaten aus Ohr abgeschlagen hat, als er heute nicht erstochen. So, konnte ihn auch nicht verscharren, aber das Ohr war da und Jesus hat es halt wieder geheilt, hat wieder repariert, was er Käse gebaut hat. Und der super Jünger Petrus endete in seiner Verleugnung, wo er Jesus dreimal verleugnet hat. Und dann ging Petrus in eine Auszeit, die hat keine 40 Jahre gedauert, wäre ein bisschen schwierig gewesen, hätte Jesus noch länger da bleiben müssen, sondern ein paar Tage. Also ist auch eine gute Botschaft heute Morgen, nicht jede Auszeit dauert 40 Jahre. Manche Auszeiten oder manche Überlegungsschleifen in unserem Leben, manche Bedenkzeiten oder nennen wir es mal so positiv, dauern vielleicht nur ein paar Tage. Und dann begegnet Jesus diesem Petrus. Und Petrus war aus dem Ungleichgewicht, wie Mose aus dem Ungleichgewicht war. Und auch in dieser Auszeit, in dieser Versagensreflexionszeit, wurde, glaube ich, Petrus wirklich demütig in seinem Herzen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass er wie Mose wahrscheinlich den Glauben an seine Berufung verloren hat. Dass er dachte, was will dieser Jesus mit mir jetzt noch anfangen? So what? Und Jesus hat mal einen ganz entscheidenden Satz zu ihm gesagt. Er sagte zu ihm, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich könnte mir vorstellen, in dem Petrus war die Frage, Jesus, gilt es noch? Ist es noch dein Wille für mein Leben nach all dem Versagen, das ich selber verursacht habe? Gilt es noch, Jesus? Und mal egal, welche Frage dich und uns ins Zweifeln bringt, gilt es noch, Jesus, was ich damals im prophetischen Wort empfangen habe? Gilt es noch, Jesus, was jemand anders in der Gebetszeit über mir ausgesprochen hat? Jesus, gilt es noch, was als Wille und Berufung auf meinem Leben ist? Oder ist mein Versagen so groß, dass es mich disqualifiziert? Und dann geht Petrus Fischer, tut es, was er immer konnte, Fischer. Zurück zur Gewohnheit. Mose war Schafe hüten. Das hat er vorher nicht gemacht, aber er hat es irgendwie gelernt. Und er ging fischen und dann war da kein brennender Dornbusch beim Petrus, sondern da war am Ufer eine Person, nämlich Jesus. Da war auch ein Feuer, aber eins, da haben die Fische drauf gebraten und Jesus war da und Petrus sah Jesus. Und dann war genau das Gleiche wie bei Mose. Mose ging aus seiner Versagenspassivität einen Schritt raus auf diesen brennenden Dornbusch zu. Und der Petrus hat sich ausgezogen und ist ins Wasser gekopft und ist aus seiner Versagenspassivität einen Schritt auf Jesus zugegangen und ist diesem Jesus begegnet. Wir sehen in beide Geschichten solche Parallele, das ist richtig, richtig krass. Und dann beruft Jesus diesen Petrus erneut, er bestätigt ihm seine Berufung und er sagt es ihm dreimal und da geht es nur um Liebe zueinander. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ich hab's nicht von dir genommen, Petrus. Weide, du bist dazu bestimmt, dass ich auf dich meine Gemeinde gründe. Aber jetzt bist nicht mehr du selber der Fels, sondern ich, Christus, bin der Fels in dir, nämlich die Hoffnung auf Herrlichkeit in uns. Und ich habe gedacht, es ist heute Morgen wert, uns wirklich zuzurüsten und Hoffnung zu geben und gleichzeitig auch neu herauszufordern, als Person, als Gemeinde zu sagen, lass uns wirklich Gott zur Verfügung stellen, sein spezifischer Wille an seinem Herzen erfrage und dann kann er durch uns tun, was er tun möchte. Und dann brennt ein Dornbusch nicht aus. Der Mose wusste nichts von einem Burnout, aber heute haben wir dieses Wort, wenn Gott in uns brennt, dann brennen wir nicht aus. Wenn Gott uns alten Dornbusch nimmt und seine Herrlichkeit in uns sichtbar wird, dann brennen wir nicht aus. Wenn wir aber einer Not verpflichtet sind, dann ist das Dilemma vorausgesagt. Dann fällt es schwer, Grenzen zu setzen. Aber wenn sein Wille in unserem Herzen ist, dann schauen wir nicht mehr nach alle Seiten um, sondern nach oben. Schließe ab mit der Frage, wozu diese Predigt heute? Ich habe uns drei Antworten mitgebracht. Vielleicht habt ihr andere, könnt ihr die gerne ergänzen. Die erste Antwort, als Ermutigung, den Willen Gottes und seine Berufung an seinem Herzen zu suchen und zu sagen, es ist das Beste, was uns echt passieren kann. Und nach oben und nicht nach alle Seiten zu schauen. Das zweite, wozu die Predigt als Ermutigung, wenn wir durch unser Versagen den Glauben an unsere eigene Berufung verloren haben, vielleicht in einer Auszeit, in einer Schleife oder in einer Versagensmentalität drin sind, wieder einen Schritt auf das Feuer, auf das brennende Feuer zuzugehen. Einen Schritt auf diesen Jesus zuzugehen, der da am Ufer wartet und zuerst mal ein Frühstück für uns macht. Und dann die Liebe zu uns bestätigt und dann sagt, und ich habe die Berufung niemals von dir genommen. Niemals. Und die dritte Ermutigung ist eine ermahnende Ermutigung, uns nicht von einer Not oder von irgendeiner menschlichen Idee aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen oder überwältigen zu lassen. Ja, wir bewegen jetzt gerade schon mit unseren Teams, wie machen wir und rum nochmal. Und dann geht's los, dann ist eine Not und du raschst da rein wie so ein Ochs. Kennt ihr das? Und dann zu sagen, nee, komm, wir gehen in eine kurze Auszeit, nämlich mal eine halbe Stunde Gebetsgemeinschaft miteinander. Und dann suchen wir den Willen Gottes und wie er das lösen möchte. Dass wir uns einfach nur zur Verfügung stellen, dass Gott es durch uns tun kann. Und mit dem schließe ich dann ab und dann sind wir auf der einen Seite draußen, weil es nicht mehr an uns liegt und wir versucht sind, einen Ägypter zu erschlagen. Und gleichzeitig sind wir mittendrin, weil Gott uns vielleicht zum Pharao schickt oder irgendwo anders hin. Ich bete nur mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für die Botschaft in deinem Wort. Und ich danke dir so sehr für die Menschen, die durch so vieles durch sind. Und wenn ich heute darüber predige, dann mit dem allertiefsten Respekt, was diese Menschen erlebt haben und wie du sie immer wieder in dein Herz gezogen hast. Ich danke dir für einen Mose, Herr, der uns gezeigt hat, was es bedeutet, wenn du neu berufst, oder wenn du wirkst und dann Wunder passieren, dass dein Volk befreit wird. Und ich bete heute Morgen für uns, Herr, dass du die Botschaft, die du für jeden vorbereitet hast, wirklich als Ermutigung ins Herz reinsprichst. Ich danke dir dafür, dass es bei deinem Willen nicht darum geht, was wir für dich tun können, um irgendwas für dich zu tun, damit irgendwas gut wird. Sondern ich danke dir dafür, dass du heute Morgen sagst, es ist alles getan. Es ist alles vollbracht. Und aus diesem vollbrachten Werk aus tue ich die Dinge jetzt durch dich. Und ich danke dir, Vater, dass du auf jedem Einzelnen persönlich wirklich eine Berufung hast. Dieses Wort ist so vielfältig. Unsere allererste Berufung ist, dich zu lieben und von dir geliebt zu sein. Unsere allererste Berufung ist, in enger Beziehung und Gemeinschaft mit dir zu leben. Unsere tiefe Berufung ist es, Vater, eine neue Identität in dir zu sein. Und dann darf am Ende aber auch diese Berufung stehen, die vorbereitete Werke zu tun, die du wirklich vorbereitet hast. Und ich bete, dass du jedem persönlich offenbarst, was ist dieses vorbereitete Werk. Und dass du uns als Gemeinde zeigst, was ist das vorbereitete Werk für uns. Vielleicht verschiedene vorbereitete Werke, die durch uns sichtbar werden. So dass dein Wille, Papa, dass alle Menschen gerettet werden und sie Jesus kennenlernen. Dass dein Wille, dass alle den Sohn sehen und das ewige Leben haben und du sie am letzten Tag auferwecken wirst von den Toten. Papa, dass dieser Wille auch durch uns als offene Tür wieder sichtbar wird und erlebbar wird. Amen.